HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
In meinen Augen ist das fast das größte Problem im Wahlkampf auf Social Media in Österreich, dass sehr stark Stimmung gemacht wird von anonymen Facebook-Fanseiten.
Sie hören ja gar nicht auf, mich immer weiter anzupatzen oder immer weitere Vorwürfe zu erheben.
Pardon. Also ich glaube,
lassen Sie mich vielleicht auch ausreden.
Und das ist unbehaglich, dass hier nicht mit offenem Visier mehr gekämpft wird, sondern einfach die Schmutzwäsche über solche anonymen Accounts, die kein richtiges Impressum auf Facebook haben, gemacht werden.
Ich möchte festhalten, dass wir derzeit keine Truppen und auch kein militärisches Gerät am Brenner installiert haben.
Was auf jeden Fall bei einer FPÖ-Regierungsbeteiligung kommen wird, ist, dass es in Österreich deutlich ungemütlicher wird für Personen ohne Staatsbürgerschaft.
Die Veränderung ist genau die Frage, ob die Demokraten, ob die demokratischen Parteien, ob die zusammenhalten, ob die Demokraten gegen die Populisten zusammenstehen.
Wo stehen Sie? Zusammen. Österreich wählt und hat eigentlich keine Wahl, denn wer auch gewinnt, der Rechtsruck ist eigentlich programmiert, da die beiden bisherigen Regierungsparteien sich die Themen von den Rechtsnationalen diktieren lassen. Und da sich die Sozialdemokraten selbst demontiert haben, der israelische Wahlkampfmanager wegen dubioser Geschäfte verhaftet, peinliche Interne aus der SPÖ in den Medien breitgetreten, der Wahlkampf zur Schlammschlacht verkommen. Das beschert der rechten FPÖ den zweiten Atem und womöglich die zweite Ära als Regierungspartei. Und das könnte auch ein ganz neues Österreich schaffen oder ein ganz altes. Jedenfalls wird wohl vieles anders sein nach dem Sonntag in Österreich, sagen die Politiker und ihre Berater in Wien. Aber was genau, darauf will sich vor der Wahl noch niemand festlegen. Den Umfragen traut sowieso fast niemand mehr. Welchen Rechten hätten es denn gern? Die K&K-Frage. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Tatsächlich können die Österreicher entscheiden zwischen K wie Kern, dem derzeitigen Bundeskanzler und Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, und K wie Kurz, dem derzeitigen Außenminister und Shootingstar der Konservativen. Natürlich gibt es da auch noch den dritten Mann, Heinz-Christian Strache von der rechten FPÖ. Der hat für den Wahlkampf ein wenig Kreide gefressen, um sich etwas mittiger zu positionieren. Aber wer Strache wählt, wird dann wohl auch Kurz bekommen, wenn die nächste Koalition nicht mehr schwarz-rot, sondern schwarz-blau ist. An Sebastian Kurz führt wohl kein Weg vorbei, auch wenn er noch ein paar Probleme hat, sich gegen den derzeitigen Regierungschef durchzusetzen. Was wenigstens dazu führt, dass Fernsehduelle in Österreich nicht so langweilig sind wie in Deutschland.
Herr Kurz, jetzt tun Sie nicht die ganze Zeit so, als ob Sie das Opferlamm wären.
Aber wenn Sie
ich
nur
habe 15
jemanden,
Monate mit Ihnen zusammengearbeitet.
Herr Bundeskanzler, wenn
und ich
Sie
habe
nur,
erlebt, wie die Obstruktion, die von Ihnen ausgegangen ist, funktioniert hat.
Wenn
tun Sie
nur
jetzt bitte
jemanden,
nicht so, dass Sie niemand anpatzen wollen.
Lassen Sie mich nur einen Satz sagen.
Das ist tatsächlich eine Umkehrung
wenn Sie
der Verhältnisse.
Wirklich, Sie hören ja gar nicht auf, mich immer weiter anzupatzen oder immer weitere Vorwürfe zu erheben.
Pardon.
Also ich glaube,
Herr Kurz,
lassen
das glaubt
Sie mich
Ihnen doch niemand, dass Sie das Opfer sind.
Lassen Sie mich vielleicht auch ausreden. Herr Bundeskanzler, es geht nicht darum, dass ich das Opfer bin, sondern es geht darum, dass mit diesem Stil, den Sie nach Österreich geholt haben, das politische Klima vergiftet wird.
Im Lager der Sozialdemokraten ist inzwischen die Abneigung gegen die konservative Volkspartei und deren alerten Spitzenkandidaten Sebastian Kurz derart groß, dass die SPÖ nicht noch einmal eine große Koalition eingehen möchte. Nur 4% der befragten sozialdemokratischen Parteihänger wollen ein Weiter-so mit der Volkspartei. Die Gräben zwischen den jahrzehntelangen Dauerkoalitionären sind sehr tief geworden.
Ein Bundeskanzler muss die Möglichkeit haben, zu führen und zu entscheiden. Das ist es, was wir brauchen. Machen wir es wie die Deutschen.
Auch ein österreichischer Bundeskanzler müsste die Richtlinienkompetenz erhalten und die großen Linien der Regierungspolitik bestimmen können. Damit enden für Sebastian Kurz allerdings auch schon die Gemeinsamkeiten mit dem großen Nachbarn. Denn der 31-jährige Außenminister und Chef der konservativen Volkspartei will am 15. Oktober nicht wie die deutschen Christdemokraten und Christsozialen dastehen. Kurz hat frühzeitig erkannt, dass er mit einer klaren Haltung in der Flüchtlingspolitik, Schließung der Westbalkanroute, Sicherung der EU-Außengrenzen, geringere Leistungen für Flüchtlinge im eigenen Lande, zwei Ziele gleichzeitig erreichen könnte. Die Übernahme der desolaten Volkspartei, die er vollständig auf seine Person ausgerichtet hat, und wahrscheinlich auch das Bundeskanzleramt. Österreich habe in der Flüchtlingspolitik einen eigenständigen Kurs gesteuert. Dies werde inzwischen auch von vielen EU-Staaten geteilt, wirbt Sebastian Kurz unablässig.
Wir setzen uns da auch auf europäischer Ebene dafür ein und ich bin mir eigentlich auch sehr sicher, dass wir uns da auch durchsetzen werden. Was ich mir nicht gerne in den Mund legen lasse, ist, dass wir damit Schengen außer Kraft setzen wollen, weil ich sehe es eigentlich, um ehrlich zu sein, genau gegenteilig. Meiner Meinung nach sind diejenigen, die für die offenen Grenzen eingetreten sind, die Dublin außer Kraft gesetzt haben, die für das Weiterwinken der Flüchtlinge waren, das sind diejenigen, die unser Europa ohne Grenzen nach innen in Gefahr gebracht haben.
Lange hat sich der Spitzenkandidat der Konservativen auf seinen Aufstieg bis an die Spitze vorbereitet. Er schaffte das politische Grundstück, sich als neue Kraft im Feld der Kandidaten zu positionieren, die mit der jahrzehntelangen Machtteilung zwischen Sozialdemokraten und ÖVP Schluss machen könne. Obgleich er selbst mehrere Jahre lang der Großen Koalition angehört hat und seine Partei eine gefühlte Ewigkeit an der Macht ist.
Das ist ein echtes Zauberkunststück gewesen. Simsalabim, ich bin der Neue aus der alten Mitte und mit mir wird eine Partei, die ihr alle kennt, zur Genüge zur Bewegung. En marche auf Österreichisch sozusagen, kurz Macron. Clemens Fehrenkotte war das über Sebastian Kurz. Und am Telefon in Österreich Armin Thurnherr, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. Guten Tag.
Guten Tag.
Sebastian Kurz wird in letzter Zeit als Wunderwutzi tituliert. Das ist österreichisch für Hans Dampf oder Tausendsasser. Ist das eigentlich anerkennend, dieser Begriff, oder eher abwertend?
Na, er ist schon anerkennend. Er hat einen leisen, ironischen Unterton. Ist sozusagen der Wunderwutzi ist der, der alles gut machen kann. Und man weiß natürlich, dass niemand alles gut machen kann. Aber für die ÖVP hat er zumindest scheinbar für den Moment mal alles gut gemacht.
Das Wunder, das größte Wunder des Wunderwutzis ist ja wohl die Machtübernahme in der österreichischen Volkspartei und deren mediale Darstellung als etwas Neues. Ist da auch was Neues drin, wo Kurz jetzt neu drauf geschrieben hat?
Ja, das Neue ist, dass er sozusagen ein Durchgriffsrecht hatte, auch auf die Bestellung der Liste. Also er hat die Nationalratsliste allein zusammengestellt, die Länderlisten. Hat er mitbestimmen können und das haben sich die mächtigen Länderfürsten bis jetzt nicht gefallen lassen. Auch die Bünde sind sozusagen von ihren Ansprüchen zurückgetreten. Das ist neu, aber man wird sehen, wie der Erfolg von Kurz ausfällt, denn davon wird auch abhängen, wie sehr diese Strukturen wirklich zurückgedrängt sind und wie sehr sie dann wieder kommen.
Aber zumindest hat er mal die Stimmung gedreht in der ÖVP. Die glaubt ja jetzt, dass sie die Wahl wieder gewinnen kann.
Na ja, das scheint doch ziemlich sicher zu sein. Weil man kann natürlich den Umfragen nichts glauben, aber wenn es eine Konstante gibt, dann ist die, dass Kurz und die ÖVP mit 33% führen. Und man muss sich da schon vor Augen halten, dass sie zu Jahresbeginn noch bei 20% lagen und dass zu Jahresbeginn Strache, also die FPÖ, mit 33% geführt hat. Das ist doch eine erstaunliche Wende, Trendwende, zumindest in den Umfragen.
Liegt es auch daran, dass sich die Sozialdemokraten quasi selbst demontiert haben? Sie haben einen israelischen Spin-Doktor Silberstein für den Wahlkampf eingekauft. Er hat sie mit einigen unsauberen Tricks ausgestattet, die dann aufgeflogen sind. Und dann ist er selber in Israel wegen dubioser Geschäfte verhaftet worden. Was war das für eine Geschichte und was bedeutet das für die SPÖ?
Naja, also ich denke, dass diese Geschichte einerseits von den Medien und in den Social Media überschätzt wird in der Wirkung. Ich glaube, die interessiert das Publikum nur insofern, als sie den Effekt hervorruft, naja, die da oben sind alle gleich, die machen sich gegenseitig schmutzig und arbeiten mit fiesen Tricks. Die Details bekommt dann niemand mit. Der Hintergrund ist der, dass Silberstein schon länger für die SPÖ, aber auch für andere Parteien gearbeitet hat. 2006 hat er für die SPÖ die Wahl gewonnen. Der damalige Kanzler Gusenbauer hat den Silberstein dann jetzt dem Kern empfohlen und er wurde verkauft als der, der die Umfragen genial interpretieren kann. In Wahrheit ist seine Spezialität aber Dirty Campaigning, was gut ist für eine Partei, wenn man dabei nicht erwischt wird. Er wurde aber dabei erwischt. Er wurde dann gekündigt, also der Vertrag mit ihm aufgelöst und er hat aber auch nach diesem Vertrag noch weitergetan. Und die ÖVP hatte natürlich wunderbar, ein zweites Mantra außer den Flüchtlingen, sonst hat er Kurz eigentlich kein Thema, jetzt hat er ein zweites Thema. Von Anfang an hat er betont, wir werden in diesem Wahlkampf niemand anpatzen. Das war so auffällig, dass dann dieses Anpatzen durch Silberstein wie herbeigerufen kam geradezu, sodass dann viele TV-Konfrontationen zu zwei Drittel eigentlich nur mit Silberstein und Flüchtlingen bestritten wurden.
Und dass man den Verdacht haben kann, den es tatsächlich auch als Gerücht in Österreich gibt, dass die ÖVP das alles schon wusste, bevor es öffentlich geworden ist?
davon, also zumindest Silberstein selbst behauptet, dass ein Maulwurf tätig war, einer der leitenden Mitarbeiter in seiner Taskforce war früher in diversen ÖVP-Kabinetten als Pressesprecher tätig. Also es gibt schon einige seltsame Verbindungen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sogar diese Silberstein-Affäre überschätzt wird. Für die Presse war und für die SPÖ war es natürlich ein moralisches Debakel, das ist keine Frage. Aber das Hauptproblem war, dass sie alle anderen Themen zugedeckt hat. Ja, und dass sie zugedeckt hat, dass Kurz derartig monothematisch ist und sobald es zu einem Wirtschaftsthema kommt, eigentlich nur sehr wolkig daher redet, wie auch Strache. Ja. Davon verstehen sie viel weniger als der Bundeskanzler Kern, aber das kam eigentlich gar nicht zum Vorschein.
Und dass der Wahlkampf so eine Schlammschlacht war, ist das immer so in Österreich oder ist das schon was Besonderes dieses Mal?
Naja, es ist insofern was Besonderes, als es der erste wirkliche Social-Media-Wahlkampf war. Es gab wenig Plakate auf den Straßen verhältnismäßig und dafür haben viele Parteien ihr Geld in die neuen Medien investiert. Führend war ja bis jetzt immer die FPÖ. Das ist die größte Absurdität. Die hatten ja nahestehende Websites, die seit Jahren schon Fake News und hässlichste Schmutzkampagnen machen. Und die stehen jetzt als die sauberen, unbeteiligten Dritten da. Ja. Und schmutzige Wahlkämpfe gab es in Österreich immer. Ich erinnere an den Wahlkampf von Waldheim, wo sozusagen mit antisemitischen Untertönen gegen die amerikanische Ostküste gehetzt wurde. Noch früher gab es den Wahlkampf Kreisky, wo der Widersacher von Kreisky plakatieren ließ, er sei ein echter Österreicher, sprich, man kann nicht einen Juden zum Bundeskanzler wählen. Also es gab schon Dinge, die meiner Meinung nach noch schmutziger waren als dieser jetzige Wahlkampf. Wobei auch die Polemik gegen Silberstein jetzt bei aller Problematik dieses Herrn auch gewisse antisemitische Untertöne hatte.
Armin Thurn, Herr Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. Recht herzlichen Dank. Welchen Rechten hätten es denn gern? Die K&K-Frage der Tag in HR2. Kultur.
Dass ich heute hier mit dabei sein darf, das freut mich sehr für Sie. Für mich ist es naturgemäß beschämend. Sie haben ja gehört, ich bin aus Österreich. Das muss man eigentlich nicht dazu sagen, weil bemerkt es ja sofort an meinem Rassismus. Und ja, das gehört sich nicht. Der anständige Österreicher, der tritt nicht in Deutschland auf. Der bleibt eher zu Hause im eigenen Land und genießt all das, was uns Gott gegeben und der Vertrag von Versailles gelassen hat. Das ist nicht viel, aber wir sind bescheiden. Der anständige Österreicher, der fährt darum im Sommer nicht nach Thailand, um sein ABC der Hepatitis wieder aufzufrischen. Nein, 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 er fährt auch nicht nach Afrika und betrachtet dort keine exotischen Wildtiere, einzig um sich zu fragen, wie schmeckt das wohl paniert? Also, ich mach das nicht. Meine Familie und ich, wir sind echt anständige Österreicher. Wir bleiben im Sommer zu Hause, machen Urlaub im eigenen Land und fahren raus nach Ungarn.
Ja, es ist die Kabarettistin auch schön, Lisa ja? Eckert mit ihren Einblicken in österreichische Befindlichkeiten. Jetzt nimmt uns die deutsche Journalistin Andrea Beer mit in den Wiener Stadtteil Simmering, einstmals eine Hochburg der Sozialdemokraten. Ja!
Ein sonniger Samstag im Wiener Gemeindebezirk Simmering. Die FPÖ hat zu einem Kretzelfest eingeladen, so heißt hier der Kiez. Ein paar Dutzend Menschen machen es sich mit Bier und Würstchen auf Holzbänken gemütlich. Die Rechtspopulisten sollten mit der ÖVP von Sebastian Kurz zusammengehen, findet eine ältere FPÖ-Anhängerin.
Ja, weil die in vielen Dingen einer Meinung sind.
Der Arbeiterbezirk Simmering hat seit rund 2 Jahren einen blauen Bürgermeister. Und er ist damit ein besonders schmerzhafter Stachel im Fleisch der Sozialdemokraten. Dass die Blauen das einst verlässlich rote Simmering erobern konnten, das erklärt der FPÖ-Parteivize Harald Stephan so.
Die hatten den Eindruck, sie gewinnen hier sowieso alle Wahlen, weil sie eben früher hier mal 70-80% Stimmanteil hatten. Und gleichzeitig hat eine Zuwanderung hier auch in Simmering eingesetzt. Das merken halt gerade die Menschen, die eher im unteren Einkommensbereich sind. Und haben sich dann halt natürlich schon auch an die Sozialdemokraten gewandt und die haben das völlig negiert. Die haben gesagt, dieses Problem gibt es nicht, es sei in Wirklichkeit nur fremdenfeindlich und primitiv.
Harald Stephan ist nicht nur Parteivize, sondern auch Chef der Simmering-FPÖ. Und auf dem Kretzelfest schüttelt der Nationalratsabgeordnete reihum Wählerhände. Und auch Harald Troch ist mit Feuerzeugen und Flyern unterwegs.
Das ist die neueste Ausgabe der SPÖ-Zeitschrift.
Der Nationalratsabgeordnete der SPÖ aus Simmering will sein Grätzl wiederhaben und versucht, in einer verrauchten Kneipe zu überzeugen.
Rotes Indianer-Ehrenwort. Ich habe noch nie wen angelogen in Simmering.
Jo.
Na ja, hallo.
Einige in der Kneipe wählen ohnehin die SPÖ, andere definitiv nicht. So wie Roman Dehalt, der an der Bar sitzt. Die Zuwanderung ist für ihn Thema Nummer 1 und deswegen wählt er.
Ja, FPÖ.
Der junge Familienvater ist Gerüstbauer und im Reden mit SPÖlern sieht er keinen großen Sinn.
Ich wüsste nicht was, außer dass ich ihnen sage, wie blöd sie sind.
Ein paar Kneipenmeter weiter vertritt der SPÖ-Politiker Harald Troch unterdessen seine Positionen.
Wenn Ihnen nur das einfällt, zum Diskutieren, eine Kritik, ein Auftrag an mich, ich bin ja immer ein Abgeordneter, ich kann da oder dort was bewegen.
Vor dieser Wahl ist auch seine SPÖ grundsätzlich bereit, mit den Rechtspopulisten auch im Bund zu koalieren. Das ist parteiintern umstritten, doch Harald Troch fordert das schon lange.
Die SPÖ wird sich dem Thema Sicherheit und Zuwanderung stellen müssen. Und da muss man sich den Themen, die für blaue Wähler wichtig sind, da muss man sich dieser Themen annehmen und nicht den Schwanz einziehen vor diesen Themen.
Manuel Kosatzki sieht das ganz genauso. Der 27-Jährige im weißen Sweatshirt hat den Kneipenbesuch von Harald Roch mitorganisiert. Als SPÖ-Bezirksgeschäftsführer macht er die unersetzliche Basisarbeit im Ortsverein, der in Österreich Sektion genannt wird.
Wir wollen nicht, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir gehen zu den Leuten. Und die Leute, also die richtigen Arbeiter, wie sie es jetzt erlebt haben, hat man halt in den Wirtshäusern also.
FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verspreche zum Beispiel zu sparen. Doch die Menschen würden gar nicht nachfragen, wo und wie.
Und da liegt meine Aufgabe sehr stark darin, die Leute aufzuklären und klarzumachen, sie werden wieder bei den kleinen Leuten sparen.
Der FPÖ-Wähler Roman Dehalt kann übrigens verstehen, wenn jemand mit der Partei Probleme hat.
Sicher, genauso wie ich Probleme mit der SPÖ habe.
Doch auch FPÖ-Wähler Roman Dehalt findet an FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nicht alles gut.
Man möchte zum Beispiel die Kinderbeihilfe kürzen und solche Sachen. Das ist auch nicht in Ordnung.
Weil Roman Dehalt nicht alles kritiklos übernimmt, fällt er eigentlich ins Beuteschema von Harald Troch.
Na passt, danke fürs Gespräch.
Ob Harald Troch den SPÖ-ablehnenden Roman Dehalter noch angesprochen hat, ist nicht bekannt.
Ich habe jetzt gerade mehrere Dinge gelernt. Erstens, es gibt noch Arbeiterviertel in Österreich, das ist in Deutschland eher selten. Zweitens, die Sozialdemokraten übernehmen die Themen von der FPÖ, also von den Rechten. Und drittens, sie würden auch mit den Rechten koalieren. Manfred Rebhandl, österreichischer Schriftsteller und Wiener Kulturkorrespondent, unter anderem der deutschen Zeitung Die Welt. Guten Tag.
Guten Tag nach Deutschland.
Sie waren in letzter Zeit auch in solchen Bezirken unterwegs, wie der eben geschilderte, wie Andrea Bär ihn uns eben vorgestellt hat. Sind das die Gegenden, in denen die Menschen früher fast automatisch sozialdemokratisch gewählt haben und jetzt die FPÖ wählen? Gibt es das häufiger?
Ich wohne genau genommen in so einem Bezirk Rudolfsheim 5 aus. Das ist der 15. Wiener Gemeindebezirk, ein klassischer Arbeiterbezirk, wie es andere gibt, wie zum Beispiel Otterkring oder Simmering oder Favoriten, die sogenannten Flächenbezirke in Wien. Die waren früher durchweg praktisch sozialdemokratisch, alle in roter Hand, wie man so schön sagt, in Wien, im roten Wien, das ja immer noch von einem roten Bürgermeister seit 25 Jahren regiert wird. Diese Bezirke sind die sogenannten Problembezirke jetzt auch, wo die Mehrheiten für die Sozialdemokratie wegbrechen und die dann durchweg sozusagen mit blauen, mit freiheitlichen Mehrheiten bei den Wahlen jeweils punkten.
Sind das auch Bezirke, weil Sie Arbeiterbezirke gesagt haben, sind es vielleicht auch Bezirke, in denen es weniger Arbeiter und mehr Arbeitslose gibt?
Natürlich, Arbeitslosigkeit ist ein Problem, aber das sind auch diese Gegenden, wo es die Gemeindebauten gibt, die ein Spezifikum für Wien sind. Es wird ja in Wien immer noch 40% oder so der Bevölkerung leben in Gemeindebauten, die von der Stadt verwaltet werden. Da war da früher automatisch der Fall, dass man sozialistisch gewählt hat, weil man das auch sozusagen als Geschenk für sich betrachtet hat. Es wurde für einen gesorgt.
In der preiswerten Wohnung sozusagen.
Genau, man hatte eine preiswerte Wohnung, man hatte eine Arbeit und aus Dankbarkeit auch sozusagen für die Regierung, die mir das geboten hat, wählte man halt auch die Partei. Diese Gemeindebauten sind heute durchwegs mehrheitlich dominiert von den Freiheitlichen. Dort ist ein sehr großer Frust spürbar, ein Gefühl, abgehängt zu sein, ein Gefühl, dass sich keiner mehr um einen kümmert. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die tatsächlichen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Sicherheit, soziale Brennpunkte und halt auf der anderen Seite auch einfach dieses nebulose Gefühl, dass sozusagen ich nichts mehr wert bin und dass andere bevorteilt werden. Sprich, sehr oft heute einfach die Flüchtlinge und Zuwanderer mehr bekommen würden als man selbst.
Man fühlt sich nicht von den noch ärmeren Flüchtlingen bedroht, sondern man fühlt sich abgehängt, weil den Flüchtlingen geholfen wird und man selber nicht geholfen bekommt?
Ja, das ist gespeist auch durch zwei sehr problematische Boulevardzeitungen, wie ich sagen würde, die hier gratis verteilt werden. Wird hier einfach so ein Gefühl von Neid geschürt. Da geht es dann darum, dass Flüchtlinge sozusagen angeblich ein Handy bekommen würden, wenn sie hierher kämen und lauter solche Sachen, die schlicht und einfach auch gelogen sind. Aber da wird halt ein Klima geschaffen, wonach sozusagen die, die jetzt kommen, alimentiert werden und man selbst um irgendwelche Geschenke oder so umfallen würde.
Liegt das daran, dass sowohl Ihre Berichte als auch die Berichte meiner Kollegen im Wiener ARD-Studio immer von diesem Wahlkampfthema Flüchtlinge handeln, dass das so am Kochen gehalten wird? Denn es kommen ja fast keine Flüchtlinge mehr nach Österreich. Weshalb ist das immer noch das wichtigste Thema?
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile einfach Business, oder? Man verdient Geld damit, indem man die Leute in Unsicherheit wiegt und dieses Klima einfach schürt und hochhält. Irgendjemand muss etwas davon haben, irgendjemand muss seine Zeitung deswegen besser verkaufen können, wenn das einfach, wenn man Schlagzeilen schalten kann, wie hier wieder eine Rauferei mit Flüchtlingen oder es kommen wieder so und so viele. Was ja sozusagen Fake News dann auch sind, sehr häufig. Ne?
Ja. In Deutschland haben wir mit der AfD die Erfahrung gemacht, dass die meisten ihrer Wähler die Rechten nicht gewählt haben, weil sie deren Parteianhänger sind, sondern aus Protest gegen die anderen Parteien. Also sie haben das auch so gesagt, die Wähler der AfD, in der Mehrheit. Die FPÖ gibt es viel, viel länger als die AfD. Sie ist eigentlich eine etablierte Partei. Sie regiert mit im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich. Sie war mal an der Bundesregierung beteiligt, der österreichischen. Also dürften Ihre Wähler eigentlich keine Protestwähler mehr sein oder sind sie es doch?
In der Mehrheit würde ich sagen, sind sie nach wie vor Protestwähler. FPÖ zu wählen heißt in Österreich immer noch, ich zeig's den anderen, ich zeig's den Großen, ich zeig's den Oberen oder den Großkopferten, wie man bei uns sagt, denen, die etwas haben oder denen, die in Deutschland als Elite bezeichnet werden. Ich glaube, das Motiv, es jemandem zu zeigen oder mit meiner Stimme für die FPÖ zu zeigen, dass ich protestiere, ist immer noch ein großer Antrieb, den Freiheitlichen die Stimme zu geben. Nicht so sehr die Hoffnung, dass sich damit etwas durch eine Regierungsbeteiligung etwas ändern würde. Ich glaube, diese Hoffnung verbinden die allerwenigsten mit der FPÖ. Das wird auch nicht so sein. Man kennt ja das, wenn Rechte oder die FPÖ in Österreich mitregieren, dass es dann immer im Chaos endet, weil sie ja selbst auch keine Programme haben eigentlich nicht. Das Programm ist immer Opposition, das Programm ist immer dagegen zu sein und das Programm ist halt immer einen Feind zu suchen, auf den man hinbügeln kann.
Nun ist Österreich ja in einem Zwei-Parteien-System groß geworden sozusagen. Also es gab immer die Schwarzen und die Roten und die haben sich gegenseitig auch die Pfründe verteilt. Es gab Betriebe, es gibt Vereine, das ist alles aufgeteilt gewesen in Schwarz und Rot. Ist jetzt die FPÖ, nachdem es sie schon so lange gibt, daran auch beteiligt? Gibt es auch FPÖ-Fründe inzwischen?
Ich würde sagen, das ist nicht so gewesen. Ich würde sagen, das ist leider noch immer so. Diese beiden Parteien, ÖVP und SPÖ, sind in höchstem Maße verfilzt. Mhm. Das heißt, hier werden nach wie vor irgendwie die Leute an die Futtertröge gesetzt, was natürlich auch ein Grund ist, sich von diesen Parteien abzuwenden. Auch für Leute, die grundsätzlich Sympathie haben mit linker oder bürgerlicher Politik. Die FPÖ erfahrungsgemäß hat immer, wo es etwas zu holen gibt, sind sie natürlich auch dann gerne dort. Siehe Haider, Kärnten, Hypo-Skandal, dieser Skandal mit dieser Bank, wo irgendwie 18 Milliarden von der Öffentlichkeit zu zahlen sind. Das heißt, die Erfahrung mit den Rechten oder mit der FPÖ ist nicht die, dass die dann irgendetwas anderes machen würden oder wollen, sondern die Erfahrung ist ganz eindeutig die, dass die dann auch wissen, wo sie sich etwas holen können.
Manfred Rebhandl, vielen Dank nach Wien. Welchen Rechten hätten es denn gern? Die K&K-Frage, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Kabarettisten-Duo Stermann und Griesemann, die im ORF eine eigene Late-Night-Show haben und die jetzt dem Intendanten nach bisherigem österreichischen Proporz, ein Sozialdemokrat, den Einstieg in ihre nächste Sendung vorstellen.
Er schaut so streng, ich glaube, es gefällt ihm nicht.
Ja.
Psst.
Ja, soweit passt's.
Ja?
Aber der Anfang funktioniert so nicht. Okay. Ich glaube, es noch einmal. Keiner weiß, wofür die SPÖ eigentlich noch steht. Zuletzt entstand der Eindruck, SPÖ steht für Salami-Pizza Österreichs.
Ja, irgendwie ist das so.
Ja, aber den verstehe ich nicht. Mir kommt eher vor, bei der ÖVP weiß keiner, wofür die stehen.
Ja.
Macht's denn doch einfach mit der ÖVP.
Ich würde es so machen, dass die Sendung beginnt, wie immer mit Ruskaya. Tusch, tusch, tusch. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur 360. Ausgabe von Willkommen Österreich. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Heute Gags, Gags, Gags und zwei atemberaubende Gäste in der Sendung. Und der liebe deutsche Schneemann hat den ersten brillanten Witz.
Meine Damen und Herren, die ÖVP. Wofür steht eigentlich die ÖVP? Man weiß es gar nicht mehr. Viele vermuten inzwischen, ÖVP steht für Salami-Pizza Österreichs.
Stimmt, das ist super. Und dann würde ich sagen, Unfassbares hat sich zugetragen vom Bundeskanzleramt auf der Straße. Ein Pensionist fiel hin, er stürzt. Und wer hilft dem Pensionisten? Unser Kanzler Kern. Kern hilft dem Pensionisten. Die beiden stehen wieder. Und dann sagt der Kern zum Pensionisten, so, ich habe Ihnen aufgeholfen, dafür, guter Mann, wählen Sie das nächste Mal die SPÖ. Daraufhin sagt der Pensionist, mein lieber Bundeskanzler, ich bin auf den Rücken gefallen, aber nicht auf den Kopf.
Wir streichen das. Wir machen das mit der Salami.
Wir streichen das. Gut. Super. Das andere ist vollkommene Scheiße.
Achtung, das war Kabarett. Aber so weit von der Realität Österreichs entfernt ist das nun auch wieder nicht, nachdem Österreich seit vielen Jahrzehnten von einem Zwei-Parteien-System regiert wird, mit wenigen Ausnahmen der absoluten Mehrheiten und einer Unterbeteiligung der rechten FPÖ, haben die beiden ewig Regierenden die Posten vergeben, bis hinein in die Verästelungen aller Institutionen. Das Land ist schwarz-rot aufgeteilt. Wo die FPÖ dabei ist, ist es dreifarbig, aber auch da ist es fein säuberlich aufgeteilt. Annette Rehn.
Es war die Zeit von Sissi und Franz, von Kaiserin Elisabeth und ihrem Ehemann Franz Josef. Da war Österreich in zwei Hälften geteilt, in eine österreichische und eine ungarische. Aber auch einige Jahrzehnte später, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sprachen viele von den zwei Reichshälften. Die hatten nichts mit zwei verschiedenen Nationen zu tun, sondern mit den Anhängern zweier unterschiedlicher politischer Lager, den Sozialdemokraten der SPÖ und den Konservativen der ÖVP. Diese Teilung bezog sich nicht nur auf Wählerstimmen, sondern auch auf Unternehmensposten, Vereine und Verbände. Die Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund waren sozialdemokratisch, die Wirtschafts- und die Landwirtschaftskammer konservativ. Viele Organisationen gibt es in Österreich zweimal, wie zum Beispiel den Automobilclub. Den gibt es in der einen und in der anderen Variante. Auch viele Spitzenposten wurden nach Parteibuch vergeben. Immer schön abwechselnd. Einen Sozialdemokraten und einen Konservativen. Aber warum dieser zwanghaft wirkende Drang nach Ausgleich? Das liegt unter anderem am Bürgerkrieg Österreichs 1934. Der damalige christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß appellierte an die Arbeiter, ihren Kampf gegen die Regierung einzustellen.
Diese vereinzelten, blutigen Aktionen gegen die ungebrochene Staatsgewalt, die ihre Pflicht erfüllen muss und erfüllen wird, diese Aktionen, die euer Leben, das Leben eurer Kollegen, die Existenz eurer Familien gefährden, sind doch Irrsinn.
Die Sozialdemokraten wehrten sich gegen die Repressalien der Konservativen. Daraus wurde ein blutiger Aufstand. Das sollte es nie wieder geben. Deswegen das Proporzsystem nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Was folgte, war eine scheinbar ewig andauernde Große Koalition. Die wurde nur von den Alleinregierungen der SPÖ unter Bruno Kreisky und eine der ÖVP unterbrochen. Diese Stabilität führte zu Wirtschaftswachstum im Land, verhinderte aber langfristig auch Reformen. Risse bekam das stabile Parteiensystem erst durch eine junge, aufstrebende und vor allem sehr laute Politfigur in den 1980er Jahren. Jörg Haider wurde Chef der rechtspopulistischen FPÖ. Er polarisierte mit ausländerfeindlichen Parolen, griff aber auch den Proporz an. Auf Kritik an seinen teils radikalen Äußerungen reagierte Jörg Haider nicht weniger polemisch.
Das ist eine demokratische Antwort auf die ständigen Versuche, einen Landeshauptmann, der nicht ins rot-schwarze Machtsystem hineinpasst, irgendwie wegzuputschen oder einzusperren oder vor Gericht zu stellen oder sonst irgendwie abzuschaffen.
Die Rechtspopulisten stellten die lange unumstößlich scheinende Macht der beiden Volksparteien in Frage. Bei der Wahl 2013 hatten Konservative und Sozialdemokraten nur noch eine hauchdünne Mehrheit. Ihre Koalition nicht mehr wirklich groß. Und auch vor dieser Wahl kann es die FPÖ nicht lassen, gegen die Volksparteien und damit gegen verkrustete Strukturen zu wettern. Ihr jetziges Sprachrohr, Heinz-Christian Strache.
Das wird ein Duell am 15. Oktober. Freiheitliche Partei Österreich gegen diese rot-schwarze Belastungs- und Stillstandsregierung. Die wollen und werden wir abwählen.
Die beiden Reichshälften links und rechts scheint es so nicht mehr zu geben. Ganz eindrücklich zeigte das spätestens die Wahl zum Bundespräsidenten im vergangenen Jahr, bei der der parteilose Europäer Alexander Van der Bellen gegen den Rechtspopulisten Norbert Hofer antrat. Sozialdemokraten und Konservative spielten hier gar keine Rolle mehr.
Peter Vilsmaier, Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Uni Krems, guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Kann es sein, dass das eben geschilderte Österreich, das im Prinzip zwei Parteien unter sich aufgeteilt haben, am Sonntag tatsächlich zu Ende geht, weil die Zeit der großen Koalitionen vorüber sein wird?
Dieses Österreich ist schon vorbei, auch wenn sich eine große Koalition 2006, nachdem es sie vorher 6 Jahre lang nicht gegeben hat, wieder zusammengefunden hat. Es war aber auch da schon im letzten Jahrzehnt eine Koalition widerwillen, denn es handelt sich, wenn man es ganz nüchtern politikwissenschaftlich sieht, um eine Mitte-Rechtspartei, die ÖVP, die Christdemokraten, und eine Mitte-Linkspartei, die SPÖ, die Sozialdemokraten. Deren Zusammenarbeit hat immer nur funktioniert, wenn es ein übergeordnetes Ziel gab, den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sowieso, aber auch den Beitritt zur Europäischen Union in den 90er Jahren. Jetzt ist man sich bei jedem Thema uneinig, beispielsweise bei Wirtschaftsfragen ist die eher rechts der Mitte stehende ÖVP für mehr freien Markt, die links der Mitte stehende SPÖ für mehr Staat. Und wenn man überhaupt einen Kompromiss findet, ist es der kleinste gemeinsame Nenner. Das war im Sinn der Stabilität vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg sogar gewollt und positiv, ist nicht mehr zeitgemäß. Und es ist die unwahrscheinlichste, wenn auch nicht unmögliche Koalitionsvariante, dass man sich nach dieser Wahl wieder zusammenfindet.
Aber diese alten rot-schwarzen Konstellationen, dass es zum Beispiel Vereine gleich zweimal gibt, einmal rot und einmal schwarz, die gibt es ja noch. Meinen Sie, das geht mit der nächsten Wahl dann auch zu Ende?
Nein, es würde mit einer anderen Koalition natürlich der vorparlamentarische Raum, das sind also die Kammern, auch die sind im Beitrag angesprochen worden, die ebenfalls eher nach Proporz besetzt sind, weiter bestehen, weil sie auch teilweise in der Verfassung verankert sind. Allerdings, die würden geschwächt werden. Man muss nur das historisch schon verstehen. Den Wiederaufbau in Österreich haben zwei Parteien geschafft, die, wie das wurde angesprochen, im Jahr 1934 aufeinander geschossen haben. Und die haben sich erst mühsam in den Lagerstraßen der deutschen Konzentrationslager, dort waren sie nämlich allesamt gemeinsam eingesperrt, angenähert. Nur das Misstrauen war wirklich so groß, dass man gesagt hat, naja, ich kann nicht einfach dem anderen Lager das überlassen, sondern da muss auch einer von mir dabei sein. Das wurde dann bizarr, spätestens bei den Autofahrerclubs, aber deshalb auch oft diese doppelte Kostenbesetzung, ein Roter, ein Schwarzer, um in unserer Parteifarbensprache zu reden, weil das bedeutete damals auch die gegenseitige Kontrolle und den Kampf gegen das wechselweise Misstrauen, das ja nicht vorbei war, nur weil man gemeinsam von den Nazis eingesperrt wurde.
Ist ein solches System, das dann da aufgebaut worden ist und das eben auch, wie Sie schon gesagt haben, Österreich aufgebaut hat, ist ein solches System reformierbar?
Man hat den Zeitpunkt zur Selbstreform von innen irgendwie verpasst in den beiden ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP, denn spätestens in den frühen 80er Jahren, ganz unabhängig von Jörg Haider, hätte man erkennen müssen, da gab es gute, logische, vielleicht auch richtige Argumente in der Nachkriegszeit, aber die sind längst ein Anachronismus geworden. Jetzt ist dieser Zeitpunkt für eine Reform durch die betroffenen Parteien selbst wahrscheinlich verpasst worden. Sie haben das auch mit immer schlechter werdenden Wahlergebnissen gebüßt. Es war ja nicht nur der Aufstieg der FPÖ, auch die Grünen, mittlerweile die Neos, früher das Liberale Forum, sind als zusätzliche Parteien aufgetreten. Und das ist doch ein Faktor, der nicht mehr umkehrbar ist. Also ist die Große Koalition nicht nur unwahrscheinlich geworden, weil die zwei nicht miteinander wollen, sondern es gibt einfach viel mehr Alternativen und das ist eine andere Form der Reform.
Gut, dann kommt sie halt, ohne dass die beiden dabei mitmachen, obwohl der Sebastian Kurz ja seine Partei zumindest so darstellt, als hätte er sie schon reformiert. Hat er das?
Sebastian Kurz verfolgt einen spannenden Mittelweg. Denn es gibt ja einerseits den klassischen Stabilitätsgedanken sehr traditioneller Parteien wie CDU, CSU mit Angela Merkel es verfolgen und andererseits der komplette Umbruch wie Emmanuel Macron in Frankreich, der aus seiner Partei ja ausgetreten ist und eine ganz neue Bewegung gegründet hat. Kurz steht da in der Mitte. Er will nicht die Partei verlassen, das hat er nicht getan. Er nutzt deren Strukturen weiterhin, versucht sie aber zu reformieren und ihr das Image einer Bewegung zu geben. Das gelingt ihm bisher, wenn man es umfragemäßig versucht zu erforschen. Eine wirkliche Bilanz werden wir aber nicht einmal am Wahltag haben, denn selbst wenn er vorne ist, dann ist die Nachhaltigkeit noch die offene Frage und man wird nach 2-3 Jahren einer allfälligen Kanzlerschaft, wenn er denn eine solche erreicht, überhaupt erst wissen, hat er tatsächlich die ÖVP verändert, ihr mehr auch von einer Bewegung gegeben. Derzeit gibt es ein paar Programmreformen, ein bisschen was in den Parteistatuten, das neu ist und ein paar Quereinsteiger als Kandidaten. Das ist natürlich noch nicht die Generalreform.
Der österreichische Parteienforscher Professor Peter Filzmaier. Recht herzlichen Dank. Welchen Rechten hätten es denn gern? Die K&K-Frage der Tag in HR2 Kultur. Folgt der nächste österreichische Kabarettist, Michael Niavarani, der sich um das Trinkwasser kümmert, das Stress hat, weil es mit fremdem Wasser ins Sammelbecken muss.
Und dann gehe ich so zur Leitung hier und nehme ein Leitungswasser. Das denke ich mal, ist das Beste. Kommt, aber nein, das darfst du nicht so trinken. Sag ich, wieso? Sag ich, da hast du einen Krug. Und sie bringt einen Krug. Da sind Steine drinnen. Es gibt viele Leute, die das machen. Dieses Sauschädel. Und frage ich, Schatz, wofür ist das? Es ist, damit das Leitungswasser sich beruhigt. Aha, wieso? Was ist geschehen? Ja, das Leitungswasser ist verwirrt. Aber natürlich ist es verwirrt. Das Leitungswasser ist verwirrt. Es kommt aus der Quelle raus. Dann muss es Richtung Wien. Da kommt es in ein Riesenreal. Da ist finster, da sieht es nichts. Da wird das Wasser ganz nervös. Urin in die richtige Richtung. Um Gottes Willen, wo geht's da hin? Vielleicht auch noch unter der Autobahn. Die Autos in die falsche Richtung. Da wird es ganz deppert, das Wasser. Dann kommt es vor Wien in ein Sammelbecken. Das ist ein fremdes Wasser. Die kenne ich nicht. Greift's mir nicht an. Lass mich in Frieden. Mir krass so. Ein fremdes Wasser. So viel fremdes Wasser. Ich kenne euch alle nicht. Lass mich in Frieden. Mir krass. Das ist Ärger mit der U-Bahn. Dann kommt es in ein kleines Real, in ein dünnes Real. Da geht's Richtung Wien. In Wien dann am Gürtel, oben hin, her. In den ersten Bezirk, im dritten Bezirk, dann Affe im Haus, Affe im Boiler eine, da kriegt's dann Kaltwarm. Dann kommt's aus dem Wasserhahn raus, dann sieht's den Krug, fällt eine, sieht die Stahne und denkt sich, jetzt kann ich endlich hieß jetzt.
Das arme Wasser, ganz verwirrt. Kenan Güngör, Soziologe und Direktor des österreichischen Beratungs- und Forschungsunternehmens Think Difference in Wien. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ich würde gerne mit Ihnen ein Thema vertiefen, das ich schon angesprochen habe, von dem wir schon gehört haben hier in der Sendung. Weshalb ist das Thema Flüchtlinge im Wahlkampf in Österreich so wichtig und so bestimmend vor allem? Es kommen doch kaum noch Flüchtlinge. Die Grenzen sind doch schon lange dicht, vor allem die österreichischen Grenzen. Was soll das also und wie passiert das?
Also in Österreich haben wir eine lange Tradition, dass auch wenn Themen nicht da sind, real nicht da sind, aber in der Kommunikation und in der politischen und medialen Öffentlichkeit sehr stark sind. Das heißt, Sie können die Wahlkämpfe zurückverfolgen. Fast 15 Jahre durchweg war eigentlich immer das Ausländerthema eines der mitbestimmendsten Themen, die wir in Österreich hatten.
Also auch vor der sogenannten Flüchtlingskrise.
Ja, genau. Deswegen kann man nicht mal die These aufstellen zu sagen, naja, zumindest hatten wir 2015 eine große Flüchtlingswelle und das sind die Nachwirkungen davon. Das wäre ein zu rationaler Zugang. Den gibt es auch, aber wir merken, es ist fast sozusagen, es hat sich seit 15 Jahren festgesetzt und es wird laufend, sowohl in der Politik, aber auch in den Medien bespielt, so dass sie dann auch während eines Wahlkampfes wieder aufgegriffen werden.
Hat es damit zu tun oder kann es damit zu tun haben, dass die FPÖ schon so lange da ist und dieses Thema am Kochen hält und dass es damit eine neue Realität gewinnt quasi?
Genau, und das wäre nämlich der große Unterschied zu Deutschland. Wir haben eingesetzt mit der AfD die Diskussion, wie wir mit der Flüchtlingsfrage insgesamt umgehen und dass es dann zu stark politisch instrumentalisiert wird. In Österreich ist die FPÖ natürlich schon fast über 2 bis 3 Jahrzehnte da und auch mitbestimmend in der politischen Arena. Das Problem, und deswegen ist das eine, wenn Sie eine Partei haben, die in einem Spektrum von 20-25% hat, dann ist das wie eine rechte Volkspartei und sie definiert auch diese Themen. Das große Problem, was wir haben, ist aber, dass eigentlich es immer der FPÖ gelungen ist, dass sie mit diesen 20-25% die Themenhoheit der restlichen 80-75% hatte. Also man kann auch sagen, weil ich habe immer ein bisschen eine Sorge, wenn wir das Phänomen versuchen, über die FPÖ zu erklären, weil die Stärke der FPÖ baut eigentlich darauf, auf der Schwäche der klassischen Volkspartei. Und somit haben sie einen Terrain, der weit über ihre prozentualen Anteile herausgeht.
Hier in Deutschland haben die Wahlkämpfer, ich meine, sie wollten es nicht lernen, aber sie werden es noch lernen müssen, gelernt eigentlich, dass es nichts nutzt, wenn man den Rechten nachplappert, weil die Wähler am Ende doch lieber das Original wählen. So war das zum Beispiel in Bayern. In Österreich scheint das anders zu sein. Der ÖVP-Messias Kurz, von dem wir es schon hatten in der Sendung, hat der FPÖ das Flüchtlingsthema quasi geklaut und scheint damit ja erfolgreich zu sein. Warum funktioniert das?
Also erstens, weil man weiß, dass das Ressentiment also in Österreich grundsätzlich höher ist. Also wir haben genug verschiedene europaweite Studien, die zeigen, dass die Fremdenfeindlichkeit in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, gerade mit den, wenn man es mit den westeuropäischen Ländern vergleicht, höher ist. Das heißt, wir haben ein stärkeres Ressentiment da. Das wird natürlich über die letzten 10, 15 Jahren auch massiv bespielt. Und es ist natürlich seine Strategie zu sagen, welche Themen bringen jetzt etwas noch? Und gerade weil sozusagen er sich als der Politiker sieht, der die Balkanroute geschlossen hat, und dass das es gibt Umfragen, die ihm dann sehr, sehr stark recht geben, ist es dann völlig für ihn nachvollziehbar zu sagen, das muss ich auch sozusagen ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal für mich nutzen. Dass er das tut, ist das eine. Das kann man vielleicht auch im politischen Kalkül tun. Das Problem ist in der Häufigkeit und in der Intensivität, es hat schon eine richtig große Ermüdungserscheinung geführt. Und was ich da hoch problematisch sehe, ist, dass eigentlich nicht nur das Flüchtlingsthema mit dem Flüchtlingsthema diskutiert wird, sondern dass wir, wenn jetzt das Thema dann Sozialpolitik ist oder andere politische Themenfelder, dass eigentlich die Erklärung dafür immer aus der Flüchtlingsfrage oder aus einer Frage her abgeleitet wird. Und das ist so eine Penetration aller anderen Themenfelder mit diesem Thema.
Kenan Güngör, Soziologe und Direktor von Think Difference in Wien. Recht herzlichen Dank. Fremdenfeindlichkeit also als breite Strömung in Österreich, die ausreicht, um zwei Parteien mit Themen und Wählern zu versorgen. Wir schauen dann aber doch nochmal auf das Original, das von Sebastian Kurz so virtuos kopiert worden ist. Wir schauen auf die FPÖ. Wer ist die? Was will die? Andrea Beer.
Die FPÖ fordert für Österreicher eine Mindestrente von 1.200 Euro pro Monat. Österreichische Familien sollen umsonst in Museen dürfen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF auf mehr Österreich-Inhalte verpflichtet werden. Die FPÖ will aber vor allem Zuwanderung stoppen und mehr Abschiebungen. Bernhard Weidinger vom Wiener Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands DÖW befasst sich mit Rechtsextremismus und Neonazismus im internationalen Vergleich. Er stuft die FPÖ politisch und ideologisch als rechtsextrem ein.
Da wäre mal Ihr Bekenntnis zur deutschen Volkssprach- und Kulturgemeinschaft, Ihre Kooperation mit rechtsextremen Parteien auf internationaler Ebene, Ihre enge Kooperation mit rechtsextremen Akteuren auch auf nationaler Ebene, also etwa der Umstand, dass die FPÖ eine ganze Reihe von rechtsextremen Zeitschriften regelmäßig mit Inseraten fördert. Auf programmatischer Ebene wäre vor allem zu nennen, die systematische Ethnisierung des Sozialen, die die FPÖ betreibt, die systematische Feindbildpflege, die da auch betrieben wird. Zuletzt auch zu beobachten eine doch auch systematische Unterminierung der Legitimität der österreichischen Demokratie, indem man zwischen dazu übergegangen ist, bereits vor Wahlen regelmäßig Gerüchte zu streuen, wonach da mit Manipulationen zu rechnen sei.
In Umfragen konkurrierten FPÖ und Sozialdemokraten lange um den zweiten Platz. Doch die Wahlkampfaffäre der SPÖ rund um ihren Ex-Berater Silberstein hat den Sozialdemokraten sehr geschadet. Zurzeit sieht es also so aus, als könnte die FPÖ den zweiten Platz belegen. Dann wäre wohl eine schwarz-blaue Regierung unter der Führung eines Kanzlers Sebastian Kurz möglich und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache könnte zum Vizekanzler und Innenminister aufsteigen.
Was auf jeden Fall bei einer FPÖ-Regierungsbeteiligung kommen wird, ist, dass in Österreich deutlich ungemütlicher wird für Personen ohne Staatsbürgerschaft. Es würde im kulturpolitischen Bereich vermutlich einen Kahlschlag einsetzen bei kritischen Kulturinitiativen. Stattdessen will die FPÖ Initiativen fördern, die sich eben der Brauchtumspflege und der Stärkung der kulturellen Identität verschrieben haben. In demokratiepolitischer Hinsicht will man Instrumente der direkten Demokratie stark ausbauen, was zu langjährigen FPÖ-Strategie der permanenten Mobilisierung des sogenannten gesunden Volksempfindens passt. Das heißt, das ist sozusagen die Grundlinie freiheitlicher Politik, diese systematische Auftrennung zwischen dem Wir und den anderen.
Schon zwischen 2000 und 2006 regierten die Blauen mit, unter der Führung des ÖVP-Kanzlers Wolfgang Schüssel. Der Übervater der Freiheitlichen, Jörg Haider, gehörte diesen Regierungen nicht an, denn international wäre die Ablehnung sonst noch größer gewesen. Heute ist das anders, konstatiert der israelisch-österreichische Schriftsteller Doron Rabinowitsch.
Das Interessante Neue ist, dass sich in Österreich darüber niemand aufregt. Die Veränderung ist genau die Frage, ob die Demokraten, ob die demokratischen Parteien, ob die zusammenhalten, ob die Demokraten gegen die Populisten zusammenstehen.
Am Telefon Josef Haslinger, Schriftsteller und Essayist aus Österreich, Mitglied und bis vor kurzem Präsident des Deutschen PEN-Zentrums. Guten Tag, Herr Haslinger.
Guten Abend.
In der letzten Zeit hat der Parteichef der FPÖ, Heinz-Christian Strache, für seine Verhältnisse sehr gemäßigte Töne angeschlagen. Im Prinzip ist die FPÖ aber mit offen rassistischem groß geworden. Hat Strache jetzt ein bisschen Kreide gefressen, weil er vielleicht regierungsfähig sein möchte?
Ja, er bereitet sich offenbar auf ein Ministeramt vor und geht davon aus, dass das klappen könnte.
Er muss ja auch gar nicht mehr das machen, was er vorher immer gemacht hat oder was Jörg Haider immer gemacht hat, von dem wir es eben schon hatten, weil es ja funktioniert hat, das rechtsnationalistische Agenda-Setting. Die ÖVP hat das Thema, es sind ja nicht mehrere Themen, sondern es ist nur das Thema Flüchtlinge von der FPÖ übernommen. Und wir haben vorhin auch von einem Sozialdemokraten gehört, dass er das auch tun will und dass er das richtig findet. Ist das sozusagen der eigentliche Erfolg der FPÖ?
Ja, das kann man so sagen. Das ist sozusagen ein nachhaltiger Erfolg von Jörg Haider. Vorhin wurde gesagt, seit 15 Jahren gibt die FPÖ die Themen vor. Das stimmt nicht, das sind schon 25 Jahre. Denn schon 1992 hat Jörg Haider mit einem Anti-Ausländer-Volksbegehren begonnen, auf dieser Schiene Politik zu machen. Damals gab es allerdings einen großen Widerstand. Es gab dieses sogenannte Lichtermeer, also eine Demonstration von etwa 300.000 Menschen gegen diesen Versuch einer Diskriminierung von Ausländern in Österreich. Aber langfristig muss man sagen, hat dieses Thema immer noch Erfolg und jetzt mehr denn je offenbar, nachdem die ÖVP jetzt darin ihre Chance sieht, aus ihren Niederungen aufzusteigen. Denn die Niederungen waren für beide Großparteien beträchtlich, wenn man bedenkt, dass beide Parteien, die doch seit 1945, eigentlich seit der ersten Republik, seit es eine Republik in Österreich gibt, immer die dominanten Parteien waren. Beide Parteien sind bei der Bundespräsidentenwahl nicht einmal mehr in die Stichwahl gekommen. Also es gibt hier einen richtigen Erdrutsch seit einigen Jahren, der sich, oder sagen wir seit 2015, seit der großen Flüchtlingskrise, hat sich das politisch durch Emotionalisierung so umsetzen lassen, dass die eine Partei, es offenbar jetzt gelingt, nicht nur freiheitlich vielleicht auf seine Seite zu ziehen, sondern auf jeden Fall einmal einen eigenen Aufschwung damit zu finanzieren, muss man fast sagen, denn das ist ja gleichsam geborgtes Geld, womit hier gespielt wird. Nicht? Das hat ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Das sind ja Fiktionen, die hier den Österreichern vorgehalten werden, um die Wahl zu gewinnen.
Herr Haslinger, weil Sie eben die Vergangenheit angesprochen haben, habe ich auch mal eine Frage, die dahin deutet. Strache stilisiert sich jetzt als Vordenker. Das ist für einen, dem man gerichtsfest Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut nachsagen darf, ohne dass er dagegen vorgehen kann, eher verwunderlich. Warum kommt niemand auf die Idee in Österreich, dass dieses Vorne, wohin da gedacht wird, eher das ist, was wir, die Deutschen und Österreich, gemeinsam als Geschichte hinter uns haben? Wieso erinnert das niemand an die braune Vergangenheit?
Das ist eine interessante Frage, weil wir hatten ja diese braune Vergangenheit im Waldheim-Wahlkampf in den 80er Jahren sehr stark in den Mittelpunkt gerückt und da hat sich tatsächlich auch einiges geändert. Also das Land ist ein anderes geworden seither.
Seit dem Präsidenten Kurt Waldheim.
Bei Kurt Waldheim, ja. Also es würde kein Politiker jetzt mehr vor, sagen wir mal, vor eine europäische Konferenz treten und sagen, wir waren das erste Opfer des Nationalsozialismus. Also das geht nicht mehr. Bestimmte Dinge sind seither tatsächlich anders. Es würde auch in keinem österreichischen Geschichtsbuch mehr drinnen stehen, dass Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus war. Also, dass man muss eingestehen, dass Österreicher Täter waren, in hohem Maße sogar Täter waren, dass das Land beim Nationalsozialismus nicht nur voll mitgemacht hat, sondern sogar sich in bestimmten Bereichen jedenfalls besonders hervorgetan hat, was die Gräuel betrifft und so weiter. Aber das ist das eine. Aber dieses Thema ist merkwürdig in den Hintergrund getreten und es wird überhaupt keine Verbindung hergestellt zwischen diesem alten deutschnationalen Denken, das gleichsam braune Ressentiments immer wieder aufgewärmt hat, und dem derzeitigen neuen Rassismus.
Komisch, ne? Ich verstehe das nicht. Aber gut, so ist es. Das ist Österreich, hier ist Deutschland. Wir müssen uns ja nicht in allem verstehen. Vielen Dank, Josef Haslinger, Schriftsteller und Essayist aus Österreich. Welchen Rechten hätten es denn gern? Die K&K-Frage. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Sie können uns ja nachhören bei hr2kultur.de. Da finden Sie uns als Podcast gleich nach der Sendung, wenn wir sie reingestellt haben. Die Redaktion vom Tag sagt danke, dass wir in Ihren Geräten in dieser Woche zu Gast sein durften. Die Redaktion, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Annette Rehn, Dorothea Schuler, Birgit Spielmann und Burkhard Schmidt. Am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.